Unser nächster Interviewpartner an der Weltfriedenswoche ist am Telefon. Es ist der deutsche Hirnforscher, der Gerald Hüther. Auf seiner Webseite habe ich unter anderem gelesen, dass er sich der neurobiologischen Präventionsforschung widmet. Was das genau heisst und mehr, das finden wir jetzt raus. Guten Tag, Herr Hüther.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe alles verstanden, was Sie gesagt haben, aber selbst sprechen kann ich nicht.
Wir machen es trotzdem auf Hochdeutsch, alles klar.
Sehr gut. Ja.
Dann haben Sie auch mitbekommen, dass ich den Begriff neurobiologische Präventionsforschung schon verwendet habe. Können Sie kurz erklären, was damit genau gemeint ist?
Na, wir haben ja in den letzten 20 Jahren so richtig viel über das menschliche Gehirn gelernt. Wir hatten mal geglaubt, dass durch genetische Programme alles da oben so zusammengebaut wird, wie es dann wird. Und wenn dieser Prozess der Hirnentwicklung, wie man das genannt hat, abgeschlossen war, da hat man sich dann auch gestritten. Ich weiß nicht, was die in der Schweiz gedacht haben, wahrscheinlich mit 21, hier in Deutschland mit 18. Da sollte das Hirn dann fertig sein und dann war das ein Dogma, da durfte sich das nicht verändern. Und dann ist das alles aufgebrochen. Viele werden das gehört haben. Das menschliche Hirn ist sozusagen das ganze Leben lang umbaufähig. Das ist auch der Grund deshalb dafür, dass wir so das ganze Leben lang immer wieder Neues lernen können. Und es heißt auch, es gibt kein Programm, was uns zu dem macht, was wir sind. Und es gibt auch kein Programm, was uns sagt, wie wir sein sollen. Das müssen wir alles erst unterwegs herausfinden. Und dabei kann man, also eigentlich sind wir dann also auch Suchende und auf dieser Suche, wie es denn geht, wie wir mit uns selbst und mit anderen zurechtkommen, wie wir mit der Natur und den anderen Dingen der Welt umgehen, da kann man sich auch verirren. Das passiert nicht so selten, das kann einem Einzelnen passieren. Manche sind auch ganze Familien, die sich verirren können und sogar ganze Gesellschaften, ganze Nationen. Also zum Beispiel in Deutschland haben sie sich im Dritten Reich bei den Nazis, da hat sich sozusagen ein ganzes Volk hoffnungslos verirrt. Und dann sieht man ja auch, was da Furchtbares dabei rausgekommen ist. Also Verirrungen sind immer möglich und man kann es auch sagen, Verwicklungen, in die man gerät, die man eigentlich dann nicht mehr haben möchte. Und Präventionsforschung heißt, wir versuchen herauszufinden, was Menschen brauchen, damit sie sich nicht so sehr und allzu sehr verwickeln oder verirren.
Unser Thema dieser Woche ist das Miteinander. Was bedeutet dieser Begriff in Ihrer Arbeit und in Ihrer Forschung für Sie?
Ja, das ist vielleicht die zweite große Erkenntnis. Uns Menschen gibt es gar nicht als Einzelwesen. Und jeder, der uns hier zuhört, kann sich das ja mal selbst fragen. Man kann ja mal in Gedanken subtrahieren, wie das im Deutschen heißt, was man alles von anderen Leuten übernommen, gelernt, mitgebracht oder übergeben bekommen hat. Und wenn man das so macht, dann merkt man, da bleibt eigentlich gar nichts übrig. Also wir könnten ja nicht sprechen ohne andere. Ein digitales Gerät können wir auch nicht bedienen, Fahrrad können wir nicht fahren, sprechen können, wir können noch nicht mal auf zwei Beinen laufen. Also alles, was unser Menschsein ausmacht, erwerben wir in der Beziehung und im Austausch mit anderen Menschen. Und das heißt, wir sind zutiefst soziale Wesen. Und sind von anderen abhängig. Wir brauchen andere. Und sonst können wir sowieso unsere Talente und Begabungen nicht entfalten. Wir können auch kein Bewusstsein unserer selbst herausbilden. Und diese ganzen Kulturleistungen können wir uns auch nicht aneignen. Das war vielleicht eben auch so eine Art Verirrung, dass wir mal eine Zeit lang uns haben einreden lassen, jeder Mensch sei ein Einzelkämpfer. Und es ginge alleine und möglichst noch gegen die anderen. Das stellt sich erst jetzt so langsam als ein ziemlicher Trugschluss, als eine ziemliche Verwicklung dar.
Ein großes Thema bei Ihnen ist die Selbstfindung oder die Entfaltung. Und ich habe da ein Zitat auf Ihrer Webseite gesehen, zu dem ich gerne etwas mehr hören würde. Und zwar über die ko-kreativen Gemeinschaften, die sich dadurch auszeichnen, dass sie größtmögliche Freiräume und optimale Möglichkeiten für Entwicklung bieten. Ich habe mir dann gedacht, eigentlich leben wir doch in einer Zeit, die genau das bietet. Möglichkeiten, so viel man will und wohin man schaut.
Ja, das hat, das ist für mich, ja. Das denkt man auch auf den ersten Blick. Und dann muss man genauer hinschauen und dann merkt man, dass viele Menschen ganz viele Möglichkeiten hätten und dass sie aber in Wirklichkeit Gefangene ihrer eigenen Vorstellung geworden sind. Und dann haben sie Angst, sie trauen sich nichts zu, sie brauchen ständig irgendwelche Dienstleister, damit sie sich überhaupt am Leben halten. Und das ist eine Problematik, die uns Menschen sozusagen ständig verfolgt und wo wir dann immer wieder neue Lösungen suchen müssen, nämlich dass wir alleine eben nicht leben können, aber indem wir mit anderen leben, müssen wir uns auch, wenn wir heranwachsen als Kinder und später in der Schule und dann noch später bei der Berufsausbildung, was dann auch alles so kommt, wir müssen ja gewissermaßen, damit wir dort bestehen können, uns an das anpassen, was die Erwachsenen oder diese anderen Vertreter in dieser Gemeinschaft, in die wir hineinwachsen, von uns erwarten. Das heißt, wir sind gezwungen, uns irgendwie so zu verhalten, wie die das wünschen. Wir sind dabei aber auch gezwungen, bestimmte wichtige eigene Bedürfnisse zu unterdrücken, weil wir sonst die Anforderungen dieser Erwachsenen nicht erfüllen können. Nehmen wir so etwas Einfaches wie die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust, die jedes Kind angeborenermaßen mit auf die Welt bringt. Manchmal schon im Elternhaus, aber spätestens in der Schule ist mit der ganzen Entdeckerfreude und vor allen Dingen der Gestaltungslust nicht mehr so viel anzufangen. Dann kriegt man nur Ärger, wenn man ständig was entdecken will und wenn man ständig was gestalten will. Und dann fliegt man noch raus und früher ist man bestraft worden dafür. Und man möchte ja auch nicht so ein Störenfried sein und deshalb unterdrücken Kinder, und das lernen die dann sogar sehr gut, die unterdrücken ihre eigene Entdeckerfreude und ihre Gestaltungslust. Und wenn sie das hinreichend gut gemacht haben, dann können sie sich von anderen ständig sagen lassen, was zu tun und zu lassen ist. Das heißt, im Hirn bilden sich dann hemmende Verschaltungen, die sich über die Bereiche legen, aus denen die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust rauskommen. So, und dann, wenn ich jetzt ein bisschen ganz böse übertreibe, sind dann diejenigen, die das am besten weggehemmt haben, ihre eigene Entdeckerfreude und ihre Gestaltungslust, sind dann diejenigen, die die schulischen Vorgaben am allerbesten erfüllen können und dann auch Abitur mit 1,0 oder sowas abschließen. Und deshalb ist so eine gute Matura oder so ein gutes Abitur eigentlich kein Zeichen von Intelligenz, sondern von enormer Anpassungsfähigkeit.
Und
Jetzt müssen Sie dreimal tief durchatmen, ne? Weil das war jetzt starker Tobak.
wie ließe sich an diesem System etwas ändern, an diesem Druck, der von außen auf einen einwirkt? Das ist ja auf einem gesellschaftlichen Level, das geht ja nicht so einfach. Wo setzt man da am besten an?
Geht wahrscheinlich nur, indem sich immer mehr Eltern besinnen und möglichst lange versuchen, ihr Kind so zu begleiten, dass das Kind nicht das Gefühl hat, es müsse jetzt irgendwelche Dinge machen, nur damit die Mama oder der Papa das Kind weiter lieb haben. Und gleichzeitig sollten solche Eltern der Zukunft möglichst viele Gelegenheiten schaffen, wo das Kind in ganz unterschiedlichen Situationen lernen kann oder spielerisch ausprobieren kann, wie etwas geht. Das heißt, Eltern müssten ihren Kindern möglichst viele Probleme machen. Anders können sie nicht lernen, wie man mit unterschiedlichsten Problemen zurechtkommt. Und Eltern müssten ihren Kindern das absolut sichere Gefühl geben, dass sie bedingungslos geliebt werden. Dass sie immer geliebt werden, was immer sie tun. Und dass diese Eltern immer zu ihnen stehen, aber dass diese Eltern es nicht dulden, dass sich das Kind durch das, was es tut, selbst Schaden zufügt. Und das bedeutet, dass auch solche Eltern, die ihre Kinder wirklich lieben, den Kindern klare Grenzen setzen müssen.
Was können Sie ein Beispiel geben für diese klaren Grenzen, die nötig sind?
Ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis im Supermarkt, die stellen da ja immer vorne neben die Kasse diese ganzen Produkte auf, die die Kinder so anziehend finden, also Kinderschokolade und Überraschungseier und was es alles so da gibt. Und natürlich kommt da so eine Mutter mit ihrem kleinen Mädchen, das wird vielleicht 4 gewesen sein, an diesen Ständern vorbei und das Kind fängt an und möchte dieses haben und nimmt es raus und möchte jenes haben und nimmt es raus und die Mutter versucht es anzuhalten und sagt nein und das gibt es nicht und das machen wir nicht und ja, und dann entsteht schon so ein Streit, der da immer lauter wird, das Kind brüllt immer lauter und wird immer unverschämter und die Mutter weiß nicht, was sie machen soll, weil sie sich vor den Leuten da in dem Laden schämt. Und da kann man sich jetzt vorstellen, wie diese Geschichte weitergeht. Ich habe in dem Fall, was ich eigentlich gar nicht mache, aber habe ich gedacht, ich versuche mal, ob was anders geht. Und dann sieht man auch gleich, dass es anders ginge, weil in den meisten Fällen werden sie erleben, dass das dann in furchtbarem Streit eskaliert und das brüllende Kind und die wütende Mutter dann diesen Laden verlassen. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe zu der Kleinen gesagt, du, sag mal, weißt du überhaupt, was du für eine tolle Mama hast? Das ist so großartig. Ich finde, dass es nicht viele Kinder gibt, die so eine großartige Mama haben wie du. Weil die Mama passt so gut auf dich auf, dass dir nichts passiert, dass du nicht alles isst, was hier rumsteht, weil dann wirst du kugelrund wie ein Ball und kannst sie nicht mehr bewegen und dass du hier auch nicht diese ganzen Sachen alle mitnimmst, weil vor lauter komischem Spielzeug, was du dir hier mitnimmst, hast du dann am Ende gar keine Freude mehr an dem, was du wirklich magst. Also so eine Mama, wie du sie hast, das finde ich sehr beneidenswert. Das ist ja so großartig. Finde ich ganz toll, dass du so eine Mama erwischt hast. Und dann habe ich mich umgedreht und bin weggegangen. Und ich habe dann beobachten können, wie die beiden sich wieder gefunden haben. Wie die Tochter plötzlich tatsächlich froh war, dass sie so eine Mama hatte. Und die Mama hatte plötzlich eine ganz andere Möglichkeit, ihr Kind fürsorglich und vertrauensvoll und ja, verantwortungsvoll zu lenken.
Ich könnte mir vorstellen,
So kann es eben auch gehen. Das muss nicht immer alles eskalieren.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das einfacher ist für einen Außenstehenden als für einen Elternteil in so einer Situation.
Gut, dann erzähle ich Ihnen die andere Geschichte. Das können Sie dann selbst mit Ihrer 4-jährigen Tochter zu Hause ausprobieren. Das ist das Thema, was weiß ich, Zähne putzen oder sowas. Und dann geht das los und dann muss man dem Kind da erklären, wie das mit den Zähneputzen geht. Und dann putzt man ihn erstmal selber die Zähne und dann will es sich nicht die Zähne putzen. Und dann gibt es auch jedes Mal um das Zähneputzen so einen blöden Streit. Das kriegen sie nicht mehr gebacken, wenn das einmal so eine Situation ist, wo man sich nur noch darüber streitet. Wenn die einfache Variante wäre ja, dass sie ihre kleine Tochter auf den Arm nehmen, sich selbst mit Begeisterung die Zähne putzen und dann dauert das ein paar Sekunden, dann möchte das kleine Töchterchen auch die Zahnbürste haben. Und dann können sie sagen, nee, für dich, Mariechen, habe ich eine extra Zahnbürste, eine kleine, auch eine besondere Zahncreme. Das mache ich dir jetzt da drauf und dann putzen wir zusammen die Zähne. So, in dem ersten Fall, wo sie das Kind zum Zähneputzen zwingen, erzeugen sie einen Zwangsputzer. In dem anderen Fall entsteht einer, der sich mit Freude die Zähne putzt. Und das für den Rest des Lebens oftmals. Und deshalb ist das so wichtig, dass man am Anfang Kinder nicht in Situationen bringt, wo sie in den Widerstand gehen müssen, aus dem sie dann gar nicht wieder rausfinden und wo es dann kurzfristig von ihnen dazu kommt, dass die irgendwelche Lösungen anstreben, also immer lauter brüllen und immer mehr Protest machen oder was auch immer, die Mama dann auch noch schlagen und was es noch alles so gibt. Das sind kurzfristig für das Kind Lösungen, die sind aber langfristig katastrophal und das könnte man verhindern, wenn man ein bisschen weitsichtiger seine Kinder ins Leben begleiten würde.
Ein anderes Zitat, das ich gerne noch erwähnen möchte, das zutiefst Menschliche in uns zu entdecken, wird unsere wichtigste Aufgabe im 21. Jahrhundert. Haben Sie da schon eine Ahnung, was dieses Menschliche sein könnte? Sie forschen ja immerhin schon seit langem in diese Richtung. Sind Sie uns anderen einen Schritt voraus?
Ja, ich mache es mal ganz einfach. Eine Zeit lang haben wir geglaubt und fanden das auch sehr wichtig, herauszufinden, was uns von den Tieren unterscheidet. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind unsere kognitiven Fähigkeiten. Wir können viel besser denken als die Tiere. und Vorstellungen entwickeln und Ideen und all sowas, Handlung planen und so. Da sind wir viel besser als die Tiere auf dieser kognitiven Ebene. Und das hat sich ja dann auch gedeckt mit dem, was wir seit der Aufklärung gemacht haben. Nämlich immer haben wir geglaubt, mit dem nackten Verstand könnten wir alle Probleme dieser Welt lösen. Und jetzt haben wir die digitalen Geräte und die Roboter und Automaten können inzwischen auf dieser kognitiven Ebene mehr als wir. Das weiß ja jeder, der uns hier zuhört. Die können sich mehr Telefonnummern merken. Die wissen besser im Raum, sich zurechtzufinden und können mir deutlicher sagen, wo ich jetzt gerade bin, als ich das selbst zu erfassen vermag. Die können mich mit allem Möglichen verbinden. Also das, was die digitalen Geräte alles so können, ist schon beschämend für jemand, der sich als Professor für Neurobiologie für sehr schlau gehalten hat. Die sind einfach schlauer als wir, also kognitiv leistungsfähiger. Und das geht jetzt immer weiter, dass das auch noch künstliche Intelligenzen werden und die werden auch noch lernfähig. Und dann ist es interessant, wenn man mal die Leute fragt, die ganz vorne in der Spitze der künstlichen Intelligenzentwicklung arbeiten. Die kommen nämlich neuerdings seit ungefähr einem Jahr, haben sie das herausgefunden, die kommen an eine Grenze und merken, dass sie nicht weiterkommen. Es ist so wie eine schwarze Mauer, die da vor ihnen steht bei der Weiterentwicklung dieser lernfähigen Computer. Und die wissen auch, woran es liegt und sagen es einem auch. Diese Rechner, diese digitalen Geräte haben keine Bedürfnisse. Das sind eben tote Maschinen. Und man muss ein Bedürfnis haben, damit man eine Idee entwickelt, wie dieses Bedürfnis umgesetzt werden kann. Und anschließend, wenn man die Idee hat, kann man dann auch den Willen herausbilden, es tatsächlich umzusetzen. So, diese digitalen Geräte haben kein Bedürfnis, die haben auch keine Fantasie und sie haben auch keinen Willen. Und das sind die drei großen Dinge, die uns von diesen digitalen Geräten unterscheiden. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir uns in Zukunft eher auf das konzentrieren, was uns von diesen digitalen Geräten unterscheidet. Und das wäre unsere Empfindsamkeit, unsere Berührbarkeit und die Tatsache, dass wir in unserem Innern von außen nicht sichtbare Bedürfnisse haben, denen wir folgen und die wir zu stillen versuchen und die uns große Schmerzen bereiten, wenn wir sie nicht stillen können. Und es könnte sein, dass wir seit der Aufklärung eben diese kognitiven Fähigkeiten, über die wir verfügen, hoffnungslos überschätzt haben. Das wird erst jetzt so langsam sichtbar, weil wir inzwischen so viele Leute kennen, die extrem gute kognitive Fähigkeiten entwickelt haben, also die extrem viel Verstand haben, sehr kreativ sind und immer irgendwie tolle Lösungen und auch sehr schnell finden. Aber das heißt nicht, dass das auch besonders tolle Menschen sind. Also Mafia-Bosse zum Beispiel müssen sowas können. Drogendealer auch. Kriegswaffenschieber erst recht. Auch Investmentbanker, die alle die andere über den Tisch ziehen. Also das heißt, mit den kognitiven Fähigkeiten allein ist noch nichts über unser Menschsein und über unsere Menschlichkeit gesagt. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt am Ende dieser Entwicklung angekommen sind, in der wir uns dafür die Klügsten der Welt gehalten haben und unsere kognitiven Fähigkeiten geschult haben, vom Kindergarten an. Und dass es jetzt eine Zeit anbricht, wo wir merken, alle kognitiven Fähigkeiten dieser Welt nützen uns nichts, wenn wir nicht uns mit dem Lebendigen in unserem Inneren verbunden haben. Das heißt, ich müsste die Lebendigkeit in mir selbst wieder spüren können, meine Entdeckerfreude, meine Gestaltungslust, meine irrsinnige Freude am Tanzen, am Singen, am Musizieren und was es noch so alles gibt. Und ich müsste auch meine Freude daran wiederentdecken, wie schön das ist, mit anderen gemeinsam mich auf den Weg zu machen, auch Probleme gemeinsam zu lösen und wie toll das ist, wenn ich auf einer grünen Wiese im Frühling merke, dass da eine Blume wächst und ich nicht drüber weglaufe, achtlos, sondern einen kleinen Bogen mache, um dieses kleine Blümchen zu schützen. Das ist der Mensch der Zukunft, der die Schöpfung bewahrt, anstatt sie für seine Zwecke zu verspeisen.
Wie könnte man denn die Menschen dazu bringen, diesen ersten Schritt zu machen? Also ich denke, viele haben ja keine Zeit oder denken, sie haben keine Zeit oder scheuen sich vielleicht, diesen Blick nach innen zu richten.
Das hat, glaube ich, mit Zeit. Wirklichkeit gar nichts zu tun. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der uns hier zuhört. Man sieht das ja bisweilen, dass so ein Bettler vor der Kirche sitzt, wenn man durch die Stadt geht. Und stellen wir uns vor, da kommt ein Vater mit seinem, ja, vielleicht wieder 4-5-jährigen Sohn da lang. Und dann kann man was Wunderbares beobachten, wenn man von der Seite zuschaut. Der Sohn sieht den Bettler und als nächstes guckt er den Papa an. Und der will von dem Papa wissen, was er jetzt machen soll. Der Junge spürt dieses Bedürfnis, dem Bettler zu helfen. Das ist angeboren. Das haben alle Kinder. Ihnen ist bis dahin immer geholfen worden. Und deshalb wünschen sie auch und haben sie das Bedürfnis, anderen zu helfen, wenn das nicht schon längst so verletzt worden ist, dass es dann auch unterdrückt worden ist. Aber der Junge schaut den Bettler an, merkt, da ist was, was so nicht sein darf, guckt den Papa an und spürt an dem Blick des Papas, dass jetzt nicht die Zeit ist, das Problem zu klären. Und dann der Papa zieht ihn weiter, zieht ihn um die nächste Ecke. Und wenn es dann einer ist, den viele Menschen heutzutage sogar für einen sehr sorgfältigen und achtsamen Papa halten, beugt er sich nach der nächsten Ecke runter und erklärt dem Kind, warum sie dem Bettler nichts gegeben haben und warum der da sitzt. So, und dann bekommt das Kind für seine empathische Zuwendung, für sein Gefühl der Verbundenheit mit diesem armen Bettler, bekommt es nun eine kognitive Erklärung. So, und wenn das einmal gesessen hat, diese Erfahrung, dass man seine empathischen Gefühle mit anderen Menschen durch kognitive Erklärungen ersetzen kann, dann kann man später als Erwachsener auch in der Schweiz sitzen und einen Steak essen. Und es weiß man wohl, dass da Kinder in der dritten Welt verhungern, aber es macht einem nichts. Man hat dafür eine kognitive Erklärung. Wir können das sowieso nichts dran ändern und das sind irgendwelche anderen dran schuld. Und so. Und das ist die Katastrophe unserer gegenwärtigen Zeit. Dass wir unsere empathischen Gefühle nicht zulassen, sondern sie durch blödsinnige Erklärungen zuschaufeln, solange bis wir dann durch diese Leistung einfach so weitermachen können wie bisher. Das ist der eigentliche Sinn der Übung.
Jetzt haben Sie auch ein neues Buch veröffentlicht. Wir informieren uns zu Tode. Worum geht es da?
Es gab in den 80er Jahren mal einen, der hieß Neil Postman, und der hat ein Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode. Und in der Tat waren die 70er und 80er Jahre, das war so eine Zeit, wo breite Kreise der westlichen Bevölkerung sich auf den Weg gemacht haben, das Leben zu genießen. Da war dann alle hatten einen Fernseher, viele hatten schon ein Auto, dann ging das mit dem Urlaub los und dann gab es ein Unterhaltungsprogramm nach dem anderen. Und dann saßen sie dann alle auf dem Sofa und haben sich amüsiert. Und da hat der damals schon gesagt, Leute, das ist Mist, was ihr da macht. Das wird so nichts. Aber es war eine Zeit, in der das ging und da haben sie es halt alle gemacht. Und heute amüsiert sich eigentlich niemand mehr zu Tode, sondern heute ängstigen sich die Menschen zunehmend zu Tode, weil sie ein Problem nach dem anderen vorgesetzt bekommen, was sie nicht lösen können. Hier in Deutschland ist das vielleicht noch schlimmer als in der Schweiz. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass sich jetzt die Krisen und die schwierigen Situationen immer stärker häufen. Und deshalb hat sich mit der Ausdehnung der digitalen Möglichkeiten eine Kultur entwickelt, wo wir regelrecht uns gegenseitig überfluten oder auch überflutet werden von Nachrichten und Botschaften und Informationen. Und in diesem Wirrwarr von einander widersprechenden und viel zu vielen Informationen verlieren wir die wichtigste Fähigkeit, die wir brauchen, damit wir als menschliche Gemeinschaft großen Schaden von uns abwenden können, nämlich die Möglichkeit, uns darauf hinzuweisen, was denn wirklich wichtig ist, auf uns zukommt. Vor lauter Wichtigtouren sieht man nicht mehr, was wirklich wichtig ist. Und das bricht einer Gesellschaft über kurz oder lang das Genick. Deshalb ist das sehr ernst gemeint. Wir informieren uns so lange, wir werden so lange informiert und es werden die Botschaften, die an uns gesendet werden, auch immer stärker emotional aufgeladen und immer schneller und immer hektischer und immer aufregender, bis am Ende kein Mensch mehr weiß, was wirklich wichtig ist von diesem ganzen Kram. Und dann haben wir keine Möglichkeit mehr, uns gegenseitig über das auszutauschen und zu informieren, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Und das ist dann das Ende einer Gesellschaft. Dann sind wir nur noch aufgescheuchte Hühner.
Was wäre nach all Ihrer Forschung und Ihren Erfahrungen, was wäre so ein Ratschlag, den Sie an die jüngere Generation geben würden, die noch auf dieser Selbstsuche ist?
Lasst euch nicht verführen. Lasst euch bitte nicht verführen. Und schaut genau hin, ob das, was euch da alles so angeboten wird, ob das nicht dazu dient, euch zu willfährigen Erfüllungsgehilfen von irgendwelchen Leuten zu machen, die das einfach benutzen. Fast überall, wo irgendwas angeboten wird, steckt ein Geschäft dahinter. Und ihr werdet benutzt. Und das würde ich mir wünschen, dass immer mehr junge Menschen die Kraft finden, sich dessen bewusst zu werden, die dann sagen, nein, das mache ich nicht mit. Die dann auch eigensinnig sind. Und wenn alle anderen dort lang gehen, sagen die, nein, ich bleibe stehen, ich mache das nicht mit. Solche Menschen sind dann nicht mehr verführbar, die sind nicht mehr manipulierbar und das sind diejenigen, die wir in Zukunft brauchen. Diese ganzen Mitläufer, die alles nur so machen wie alle anderen, damit sie geliebt werden und gemocht werden und ihre Likes kriegen, die führen uns in den Abgrund. Das ist sozusagen kollektiver Irrsinn.
Herr Hüttrich, danke für das Gespräch und wünsche weiterhin alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sie merken, ich habe es ein bisschen deutlich ausgedrückt, aber manchmal muss man auch sehr deutlich
sein. Ja, das muss manchmal sein.
Weil es sonst auch nicht genügend unter die Haut geht. Ich wünsche Ihnen und allen, die uns hier zugehört haben, alles Gute.
Vielen Dank, Herr Hüttrich.